So, wir sind wieder unterwegs in unseren Expeditionen in die Urgeschichte, wie ihr vielleicht ganz am Anfang schon so mitbekommen habt, wenn ihr das gesehen habt, den Trailer. Wir haben uns beim letzten Mal mit der tragischen Geschichte von Kain und Abel beschäftigt, dass da ein Bruder den anderen ermordet hat. Und wir haben so gesehen, wie da so eine Spirale nach unten sich entwickelt hat. Bei Adam und Eva haben wir das gesehen im Garten Eden. Und die Hoffnung war vielleicht, na gut, vielleicht war es nur auf die beiden beschränkt. Und dann sehen wir das bei Kain, wie sie Besitz von seinem Herzen ergreift. Und da ist vielleicht wieder die Hoffnung, na gut, vielleicht ist das etwas, was sich irgendwie eindämmen lässt. Aber wir sehen heute in unserer Geschichte, dass diese Spirale nach unten noch nicht abgeschlossen ist. Es geht immer noch eine Etage tiefer. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Wir machen heute einen Sprung von fast 800 Jahren in die Zukunft nach der Geschichte von Kain und Abel. Also wir machen einen Zeitsprung in der Urgeschichte von 800 Jahren. Da werden zwar einige Sachen dazwischen erwähnt, aber nichts Großes, was für uns so eine große Bedeutung hätte. Wir sehen da ein Geschlechtsregister, wo dann aufgeführt wird, wer wen geboren hat, wie die Reihenfolge gewesen ist. Und wir sehen dann, dass dort Adam, der Vater der Menschheit, im Alter von 930 Jahren stirbt. Und die Menschen damals haben ein bisschen länger gelebt als heute. Das heißt, das war für damals normal. Also der Mensch sollte nicht ewig leben, aber am Anfang durfte er noch ziemlich lange leben. Und wir sehen dann in diesem Geschlechtsregister, wenn man das alles so ein bisschen zusammenzählt, wir wissen nicht, ob da jedes Ereignis, jede Person auch wirklich aufgeführt ist, aber wir können so ungefähr sagen, mindestens 800 Jahre waren dazwischen. Und kurz nach dem Tod von Adam wird ihm ein seiner Nachfahren geboren. Und dieser Nachfahre ist Noah. Ich möchte mal einen Abschnitt lesen aus 1. Mose 5. Da wird die Geburt von Noah erzählt. Und da wird gesagt über Lamech, den Vater von Noah. 1. Mose 5, Abvers 28. Lamech war 182 Jahre alt. Da zeugte er einen Sohn. Das ist toll, ne? Und nannte ihn Noah. Der Name Noah bedeutet Ruhe. Dabei sagte er, er wird uns aufatmen lassen von unserer Arbeit und von der Mühe unserer Hände um den Ackerboden, den der Herr verflucht hat. Nach der Geburt Noahs lebte Lamech noch 555 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Also ein sehr aktiver Mann. Und da sehen wir Noah, Ruhe, und mit Noah ist die Hoffnung verbunden, dass mit Noah dieser Fluch, den Gott über Adam und Eva gesetzt hat, vor allem über Adam, als den, der den Acker bestellen soll, dass dieser Fluch aufgehoben werden soll. Dass der Mensch endlich zur Ruhe finden darf. Dass da wieder etwas zurückkehren darf zu einem Zustand, der früher gewesen ist. Also diese Geschichte hier mit diesem Einstieg macht deutlich, das, was jetzt passiert mit Noah, ist eine Hoffnung auf einen Neuanfang, einen Neustart der Menschheit. Noah als der zweite Adam. Noahs Geschichte ist gut bekannt, denke ich. Zumindest für die meisten, die vielleicht auch im Kindergottesdienst gewesen sind, die irgendwie das mal gehört haben. Sie steht in den Kapiteln 6 bis 9. Das ist zu lang, um es zu lesen. Deshalb werde ich das grob zusammenfassen und einige Scheinwerferpunkte werfen auf bestimmte Stellen im Text, die wichtig sind und die vielleicht dir noch nicht so bekannt sind, wo du denkst, Moment, das habe ich noch nie gesehen, noch nie von gehört. Wieso wird das im Kindergottesdienst nicht erzählt? Es hat gute Gründe, wieso das nicht erzählt wird. Das werdet ihr gleich sehen. Und am Schluss will ich versuchen, so ein paar inhaltliche Gedanken über diese Erzählung und das, was sie für uns bedeutet, zusammenzufassen. Die grobe Erzählung von Noah ist bekannt, wie ich gesagt habe. Also ich könnte fast jeden von euch hier, denke ich, nach vorne bitten und ihr könntet erzählen, was ist da passiert. Beginnt damit, die Menschen sind böse. Gott hat die Nase voll. Gott will die Menschheit auslöschen, schickt einen Regen. Aber eine Familie bewahrt er, Noah, und gibt Noah den Auftrag, bau ein großes Schiff. Dieses Schiff, da sollst du alle Tiere draufpacken, von jeder Art 2, von besonderen Tieren sogar 7, mit deiner Familie. Ich mach die Tür zu, Wasser steigt, ihr seid im Schiff, bleibt dort eine Zeit lang, Wasser ist wieder weg, ihr kommt aus dem Schiff, Leben geht weiter. Im Groben ist das so die Geschichte von Noah, wie man sie sich erzählt. Manche Details werden dann ausgeschmückt, in manchen Kinderbibeln tauchen dann auf, dass die Menschen um sie herum Noah ausgelacht haben. Wieso baut er denn so ein großes Schiff, wenn das doch gar nicht gebraucht wird? Steht nicht in der Bibel. Oder dass sie nie vorher Regen so viel gesehen haben und dass das ganz unbekannt war, dass da plötzlich Wasser kommt. Steht auch nicht in der Bibel. Also das ist dann immer so, manche Ausschmückungen sind dann mit dabei, die nicht im Text stehen. Aber in dieser Geschichte steckt noch mehr drin. Und ich sage euch ehrlich, diese Predigt hat mich ziemlich herausgefordert. Als ich so in der Vorbereitung war, habe ich so angefangen zu lesen, so ganz unbedarft. Denke, fangst du an mit Kapitel 6, gehst einfach mal durch, was fällt dir so auf? Und dann lese ich die ersten 4 Verse und denke, was hast du dir da eingeblockt? Fast jeder Satz eine Herausforderung. Ich möchte diese ersten 4 Verse aus Kapitel 6 mal vorlesen, dass ihr das mal gehört habt, weil ich denke, das taucht selten im Kindergottesdienst auf. Als sich die Menschen über die Erde hin zu vermehren begannen und ihnen Töchter geboren wurden, sahen die Gottessöhne, wie schön die Menschentöchter waren, und sie nahmen sich von ihren Frauen, wie es ihnen gefiel. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer im Menschen bleiben, weil er auch Fleisch ist. Daher soll seine Lebenszeit 120 Jahre betragen. In jenen Tagen gab es auf der Erde noch die Riesen. Und auch später noch, nachdem sich die Gottessöhne mit den Menschentöchtern eingelassen und diese ihnen Kinder geboren hatten, das sind die Helden der Vorzeit, die berühmten Männer. Ja, Gesa lacht, ne? Hast du das schon mal gehört? Hast du das schon mal gelesen? Gesa schüttelt den Kopf. Also, wer von euch hat das schon mal so vor Augen gehabt? Ja, ein paar, ne? Ich weiß, wie das ist, wenn man Bibel liest, dass man Texte liest und liest und irgendwann mal fällt einem auf, Moment, hat das jemals da gestanden? Wer hat das da reingeschrieben? Das war vorher nie drinne. Und man merkt einfach nur, man hat Sachen überlesen. Also das ging mir in der Bibelschulzeit mit einem Text aus Mose irgendwann, wo ich dachte, das habe ich noch nie wahrgenommen. Und ich habe die Bibel mehrmals durchgelesen. Von daher, so war es auch hier. Also das kannte ich schon, aber ich habe vergessen, was für eine Herausforderung das ist. Welche Fragen tauchen da auf? Erstens, wer sind diese Gottessöhne? Von wem ist da die Rede? Es gibt 2 große Möglichkeiten, vielleicht auch eine dritte, aber die dritte halte ich für sehr unwahrscheinlich. Aber ich nenne die 2, die am wahrscheinlichsten sind. Das erste ist, es könnten Engel sein. An vielen Stellen werden Engel als die Söhne Gottes bezeichnet. Auch bei Hiob, wo Gott unter seinen, also wo die Gottessöhne sich versammeln und so weiter. Die Engel werden als Gottessöhne bezeichnet. Und wir finden sogar später in der Bibel Hinweise dafür, dass das auch war, was die neutestamentlichen Autoren angenommen haben. Also wenn wir uns 2. Petrus anschauen oder den Judasbrief, dann stellen wir fest, dass das tatsächlich das ist, was andere gesagt haben. Also, in 2. Petrus 2, Vers 4 steht, Gott hat auch die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern sie in die finsteren Höhlen der Unterwelt verstoßen und hält sie dort eingeschlossen bis zum Gericht. Und in Judas steht sogar, dass diese Engel ihre Grenzen überschritten hätten. Das heißt, das ist das, was sehr wahrscheinlich ist. Das könnten die Engel sein, die irgendwie ihren Raum verlassen haben im Himmel, sich mit Menschen eingelassen haben und Gott hat das verurteilt und hat sie hart dafür bestraft. Die andere Möglichkeit, von denen manche ausgehen, ist, dass mit den Gottessöhnen Menschen bezeichnet werden. Könige, große, gewaltige Könige der Urzeit, die Einfluss gemacht haben auf Menschen, die sich selbst als Gottessöhne bezeichnen. Und wir finden auch dafür Hinweise, nämlich, dass Menschen, also Könige, als die Söhne Gottes bezeichnet werden. David wird so bezeichnet in den Psalmen, als Sohn Gottes. Das ist eine Ehrenbezeichnung. Ich selbst denke, auch wenn es vielleicht für uns komplett fremd ist in der Vorstellung, ich denke, dass hier vielleicht wirklich diese Engel mit gemeint sind, alleine wegen den Stellen aus dem Neuen Testament. Dass da eine ungeheure Grenzüberschreitung stattgefunden hat, die Gott hart bestraft hat, indem er diese Engel eingesperrt hat. Es geht dann weiter. Wird davon die Rede sein, 120 Jahre sollen sie nur noch leben. Auch da gibt es zwei Möglichkeiten. 120 Jahre meint, ab diesem Zeitpunkt bis zur Flut sind noch 120 Jahre Zeit. Und dann sterben alle Menschen bis auf Noah und seine Familie. Das ist eine Möglichkeit. Die Möglichkeit, die ich für wahrscheinlich halte, ist, dass Gott dem Leben des Menschen eine deutliche Grenze setzt. Nicht mehr Jahrhunderte soll er leben, sondern der Mensch hat eine Grenze von 120 Jahren, in denen er leben soll. Und ich habe mal extra nachgeguckt, weil es muss ja auch mit der Realität übereinstimmen. Was sind so die Rekorde für ein Menschenleben? Wisst ihr, wie alt die älteste Person der Welt geworden ist, der älteste Mensch, der bis jetzt irgendwie aufgezeichnet worden ist in den letzten 200 Jahren, nachweisbar? Wer hat eine Zahl? 127, ein bisschen weniger. 122 Jahre. 122 Jahre. Eine Frau aus Frankreich. Die hat sogar Picasso, glaube ich, kennengelernt. Nee, Van Gogh, irgendwie einen berühmten Maler kennengelernt damals, wo man denkt, wow, die ist vor 10, 15 Jahren irgendwie gestorben. 122 Jahre. Die nächsten dann sind irgendwo bei 118, 119. Da ist sehen wir irgendwie einen Schnitt, tatsächlich bei dieser Zahl von 120. Und ich denke, dass das ist. Gott hat dem Menschen eine Grenze gesetzt. Das ist dann nicht sofort passiert. Wir sehen nach der Flut, dass auch andere noch älter wurden, aber es ist Stück für Stück weniger geworden. Gott hat den Menschen eine Grenze gesetzt, wie lange er leben soll. Dann haben wir weiter. Was sehen wir noch für Herausforderungen hier? Da ist die Rede von Riesen. Andere Bibelübersetzungen haben von Helden, die spaziert sind über die Welt. Wer könnte das sein? Der hebräische Begriff dafür ist Nephilim. Der taucht an einer anderen Stelle in der Bibel auf. Eine einzige Stelle. Nämlich als die Kundschafter im 4. Mose das gelobte Land beobachten, zurückkommen und erzählen, da sind Riesen in diesem Land und wir fühlten uns wie kleine Heuschrecken oder Ameisen im Vergleich zu ihnen. Ich glaube, sie haben ein bisschen übertrieben, damit sie nicht in das Land reinkommen. Aber sie haben sich dieses Ausdrucks bedient, Nephilim. Bezeichnet gewaltige Männer. Es könnten Riesen damit gemeint sein, so wie Goliath, ein übernatürlich groß oder überdurchschnittlich großer Mensch gewesen ist. Es könnte aber einfach bedeuten, das sind starke Herrscher, starke Kämpfer, wieder die Eindruck gemacht haben. Was genau es ist, können wir nicht sagen. Starke Kämpfer oder Riesen, auf jeden Fall Menschen, die Eindruck hinterlassen haben. Und noch eine andere Sache fällt hier auf. Hier steht, es reute den Herrn später. Der Herr sah, dass auf der Erde die Schlechtigkeit des Menschen, dass sie zunahm und dass alles Sinnen und Trachten seines Herzens immer nur böse war. Und dann in Vers 6, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte. Wir verstehen manchmal unter Reue, dass jemand einsieht, dass etwas schiefgelaufen ist, welche Entscheidung er getroffen hat und dass er deshalb seine Entscheidung zurücknimmt. Das ist hier nicht mit gemeint. Reue kann auch was anderes bedeuten. Und hier in diesem Sinne ist es nicht eine Sinnesänderung, oh, was habe ich da nur getan? Gott weiß, was er tut. Gott wusste, als er den Menschen gemacht hat, was passieren wird. Es war keine Überraschung für ihn. Aber wir sehen hier, wie die Menschengeschichte und die Gottesgeschichte in Einklang gebracht werden, zeitlich, und wie Gott auf das reagiert, was der Mensch tut. Gott kann ja für den Menschen nur dann reagieren, wenn der Mensch das getan hat. Und als dieser Punkt erreicht ist, wo Gott merkt, hier, so geht das nicht weiter, hier muss ich jetzt auch eine klare Grenze ziehen, da handelt er dann auch. Er reagiert auf das Handeln des Menschen. Das ist mit dieser Reue gemeint. Die konkrete Handlung als Reaktion auf das, was da passiert. Und er handelt. Und wir sehen dann hier in den Versen 5 bis 12, dass der Grund eben für diese Flut genannt wird. Ich hatte schon angefangen zu lesen. Der Herr sah, dass auf der Erde die Schlechtigkeit des Menschen zunahm und dass alles Sinnen und Trachten seines Herzens immer nur böse war. Und er sagt dann hier, ich muss einen Schlussstrich ziehen. Und dann sehen wir in Vers 8, nur Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Und dann wird über Noah gesagt, dass er gerecht und untadelig ist. Also einer, der heraussticht aus dieser Gesellschaft. Und dann ganz interessant in den Versen 11 und 12. Die Erde aber war in Gottes Augen verdorben. Sie war voller Gewalttat. Gott sah sich die Erde an. Sie war verdorben. Denn alles Wesen aus Fleisch und aus Fleisch auf der Erde lebte verdorben. Also dreimal der Begriff verdorben, verdorben, verdorben. Die Erde sollte ein Ort des Segens sein. Ein Ort der Entwicklung für den Menschen, wo er sich entfalten kann. Wo er das, was Gott in ihn hineingelegt hat, ausleben kann. Zu etwas Gutem, etwas Schönem. Und wir sehen hier an diesem Punkt, diese Spirale dreht sich so weit runter, dass nichts mehr davon übrig ist. Der Ort des Segens ist ein Ort der Zerstörung geworden. Ein Ort des Verderbens. Und wir werden später sehen, dass Gott diese Formulierung aus Vers 5, dass alles, was der Mensch tut, schlecht ist, von Jugend auf an, sein ganzes Streben, das wird er später aufgreifen in Kapitel 8, wie so eine Klammer. Merkt euch das, wir werden später darauf zu sprechen kommen. Und dann kommt die eigentliche Flutgeschichte. Ab Vers 13 wird erwähnt, wie Gott Mose den Auftrag gibt, ein Schiff zu bauen. Ach, Noah. Es steht in Mose, aber es ist Noah tatsächlich, richtig. Und vielleicht hat man so Bilder vor Augen, wie so eine Arche aussieht. Ich habe mal so ein Bild mitgebracht. Vielleicht kommt euch das bekannt vor. Ich verstehe, wieso man das so darstellt, ist ja schön eindrücklich für die Kinder und es ist total falsch. Komplett an der Realität vorbei. Das sieht ja eher aus wie so ein überfülltes Ruderboot, als wie ein echtes Schiff. Wie soll sowas mehrere Monate auf dem Wasser bleiben? Kann ich mir nicht vorstellen. Da würden sich die Tiere auch nicht wirklich wohlfühlen. Also, ich verstehe es, wieso man es darstellt, aber es ist total falsch. Und es wäre schön, wenn ihr vielleicht im Kindergottesdienst, wenn ihr diese Geschichten erzählt, ihr könnt auch solche Bilder zum Ausmalen nehmen, aber dass ihr den Kindern auch erklärt, dass das nicht so gewesen ist. Dass sie das von Anfang an mitnehmen. Weil man dann sagen kann, das kann ja gar nicht so gewesen sein. Das bleibt hängen, was man so als Kind als Bilder auch mitnimmt. Ich möchte euch zeigen, wie die Arche eher ausgesehen hat. Vergleichbar mit so etwas. Das ist ein modernes Cargo-Ship, wo dann diese Container über die ganze Welt geschippert werden. Damit ist die Arche mehr vergleichbar als mit einem überfüllten Ruderboot. Und ich zeige euch mal so, wie sowas aussehen könnte. Das ist jetzt in Holland ein Nachbau der Arche Noah. Die schippert, glaube ich, auch hier im Norden ab und zu mal rum. Vielleicht haben manche von euch sie schon mal gesehen. Das ist im Maßstab 1:2. Also das ist halb so groß, wie die Arche gewesen sein soll, von den Maßen her. Ich habe mal so ein Bild mitgebracht als Größenvergleich. Da seht ihr ganz hinten die Queen Mary II, das eines der größten oder das größte Kreuzfahrtschiff momentan. Da seht ihr dann die Titanic, dann seht ihr einige große Holzschiffe und da ist dann unten die Arche als Größenvergleich. Das heißt, nicht so groß wie die größten Metallschiffe, aber von dem, was sie als Holzschiff darstellt, ist sie an der Grenze dessen, was ein Schiff aus Holz leisten kann. Viel größer kann man Schiffe aus Holz nicht bauen. Und ich habe mal selbst versucht, das so mal darzustellen, schematisch, dass ihr das mal so vor Augen habt. Die gleicht eher eben so einem Rechteck, so einem langen, vom Aufbau her. Mit 135 Metern in der Breite oder Länge, wie man es sagen möchte, 22 Meter tief und 13 Meter hoch. Und wenn man, ich habe das Bild von diesem Cargo-Schiff gebracht, wenn man das so guckt, das sind eigentlich ziemlich ideale, stabile Maße. Wenn man ein Schiff bauen möchte, wo viel transportiert wird, dann ist das Verhältnis zueinander ziemlich ideal, damit so ein Schiff auf dem Wasser überleben kann. Auch schwere Stürme. Es gibt andere Flutgeschichten, vielleicht hört ihr das immer wieder von Kritikern, die sagen, das wurde alles abgeschrieben von anderen Flutgeschichten. Es gibt die bekannteste Geschichte, ist das Gilgamesch-Epos. Ich habe mir das mal durchgelesen. Wo auch die Rede davon ist, dass einer durch die Flut gerettet worden ist und ein anderer kommt zu ihm, um die Formel für die Unsterblichkeit zu finden. Und er berichtet dann über seine Flut und erzählt, wie er mit einem Schiff, eben mit Tieren und Familie, ganz ähnlich wie Noah, überlebt hat. Und dann erklärt er, wie sein Schiff ausgesehen hat. Und das hat so ausgesehen. So ein Schiff überlebt nicht auf dem Wasser. Zumindest nicht gerade nach oben. Das purzelt rum. So ein Schiff hält aus dem Wasser stand. Von daher, da sehen wir schon, was ist näher an der Realität. Und ich vermute nicht, dass die Bibel vom Gilgamesch-Epos abgeschrieben hat, sondern dass die Menschen diese Flutgeschichte von Noah mündlich überliefert haben. Und wie das so ist, wenn der Fisch am Anfang so ist, wird er irgendwann so, dann fügt man Sachen hinzu. Und ich denke, dass das bei diesem Gilgamesch-Epos der Fall gewesen ist. Genau die umgekehrte Reihenfolge, weil das näher an der Realität ist als das andere. Und interessanterweise, wenn wir auf die ganze Welt schauen, finden wir überall in der Welt Flutgeschichten. Bis in Südamerika und Nordamerika und Asien und überall findet man Berichte von einer Flut, die die ganze Welt mit Wasser versenkt hat. Oder zumindest teilweise große Teile der Welt. Als Strafe Gottes. Und ich denke, sie alle haben ihren Ursprung in der einen Geschichte von Noah, die wir in der Bibel aufgezeichnet haben. Und dass das die Geschichte ist, die der Ursprung hinter all den anderen ist. Und die Fragen stehen dann weiter. Wie schafft man es aber nun auch auf so einem großen Schiff, alle Tierarten dieser Welt unterzubringen? Es gibt doch so viele. Und wie kann man sie ernähren? Auch da möchte ich ganz kurz drauf eingehen. Wenn man biologisch guckt, gibt es natürlich Arten, so wie zum Beispiel Löwe und Tiger und Panther und Jaguar, alles verschiedene Arten, die zu einer gemeinsamen Gattung gehören, nämlich der Großkatze. Hier im Text ist nicht davon die Rede, dass Noah von jeder einzelnen Art, von jeder Ausgestaltung einer Familie von Tieren einen mitgenommen hat, ein Paar, sondern dass hier von jeder Art, von einer größeren Familie auch die Rede sein kann. Dass er von den Großkatzen vielleicht eben ein Beispiel mitgenommen hat, das sind ja auch Jahrtausende zurück, ein Urtier mitgenommen hat, was dann sich ausgebreitet hat und sich verändert hat. Wir wissen auch zum Beispiel, dass man Tiger und Löwen miteinander kreuzen kann. Da entstehen dann Liger, heißen die, und andere Arten, die miteinander zu kreuzen sind, auch Pferd und Esel, weil sie zu einer großen Familie gehören. Das heißt, es muss nicht Hunderttausende von Arten mitgenommen haben, sondern man hat ausgerechnet, es reicht ungefähr, wenn man 1000 Grundarten da veranschlagt. Und da ist auch nicht die Rede davon, dass sie voll ausgewachsen sein müssen. Ich habe mal so ein Bild mitgebracht von so einem Elefantenbaby im Vergleich zu einem großen Elefanten. Ist ein ziemlicher Platzunterschied. Zumindest für den Anfang. Irgendwann wachsen die, aber am Anfang ist es ein ziemlicher Platzunterschied. Oder so ein Chihuahua und ein großer Hund. Da sehen wir auch, wie groß die Vielfalt sein kann, auch zwischen den Unterschieden, zwischen den Tiergrößen. Und die beiden gehören eben auch zu einer gemeinsamen Familie von Tieren. Sogar zu einer gemeinsamen Art, wenn man das anschaut. Ich habe mal so einen Stammbaum mitgebracht, Hundestammbaum. Da oben seht ihr den Wolf, von dem alle Hunderassen herkommen. Diese ganzen sind alle Abkömmlinge von einer Art von Wölfen. Und da habt ihr gesehen, wie unterschiedlich das sein kann. Innerhalb von wenigen Jahrtausenden. Und so ist es denkbar, dass Noah nicht von jeder einzelnen getrennten Art was mitgenommen hat, sondern von den Tierfamilien verschiedene Beispiele mitgenommen hat. Eben auf so einem Schiff. Und dann sehen wir in der Geschichte, und von den Fischen und anderen Tieren musste er ja gar nichts mitnehmen, die auf Wasser überleben konnten. Das heißt, da war es auch relativ entspannt. Es ist eben da auch die Zahl ziemlich reduziert. In den Kapiteln 7 und 8 sehen wir die eigentliche Flutzeit. Das muss ich jetzt nicht groß drauf eingehen. Das ist einfach nur eine Nacherzählung in dem, was da in dieser Zeit passiert ist. Wir sehen, sie waren circa ein Jahr auf dem Boot, bis das Wasser weg gewesen ist. Und dann sehen wir Kapitel 9. Da will ich noch auf ein paar Sachen eingehen. In Kapitel 9 sehen wir, wie Gott jetzt die Menschen segnet, nachdem er sie auf trockenen Boden zurückgeholt hat. Und wie ein Neustart da ist und gleichzeitig auch eine Rückkehr in alte Muster. In Kapitel 9 sehen wir, Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch und bevölkert die Erde. Furcht und Schrecken vor euch soll sich auf alle Tiere der Erde legen, auf alle Vögel des Himmels, auf alles, was sich auf der Erde regt und auf alle Fische des Meeres. Euch sind sie übergeben. Alles Lebendige, das sich regt, soll euch zur Nahrung dienen. Alles übergebe ich euch wie die grünen Pflanzen. Also wir sehen da eine Erinnerung an den Auftrag an Adam und Eva. Wieder dieses Bild vom Neustart. Wieder dieser Auftrag, über die Erde zu regieren, sich an ihr zu bedienen, das ist unser gutes Recht. Aber bedienen kann bedeuten ausnutzen, über die Maße, wie die Erde leisten kann. Oder bedienen kann bedeuten, im Einklang mit der Natur zu leben. Und der Mensch hat die Entscheidung, welchen dieser Wege er nutzt. Gott überlässt es ihm. Und später wiederholt er das dann nochmal als Klammer in Vers 7. Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und vermehrt euch auf ihr. Also wir sollen sie uns untertan machen. Wir dürfen sie bevölkern. Wir dürfen uns breit machen auf diesem Planeten. Das ist unser gutes Recht. Aber unsere Frage soll dann immer sein, wie gestalten wir das? Wie machen wir das? Und dann in Vers 5, wenn aber euer Blut vergossen wird als Menschen, fordere ich Rechenschaft, und zwar für das Blut eines jeden von euch, von jedem Tier fordere ich Rechenschaft und vom Menschen. Für das Leben des Menschen fordere ich Rechenschaft von jedem seiner Brüder. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut wird durch Menschen vergossen, denn als Abbild Gottes hat er den Menschen gemacht. Also hier sehen wir ein Tötungsverbot, eine Regel, die Gott aufstellt für alle Menschen. Das Leben eines Menschen ist heilig. Heilig. Und zwar nicht das Leben des Menschen, der uns gefällt, nicht das Leben eines Menschen, der etwas leisten kann in dieser Gesellschaft, nicht das Leben eines Menschen, der in die Sozialkassen einzahlen kann, nicht das Leben eines Menschen, der uns bequem ist. Das Leben jedes Menschen vom Anfang an seines Daseins, in dem Moment, wo er gezeugt wird, bis zum Ende, wenn Gott ihn seinen letzten Atem aushauchen lässt, ist das Leben eines Menschen heilig, weil der Mensch ein Ebenbild Gottes ist. Auch wenn er in Sünde und Ungehorsam lebt, ist jeder Mensch das Ebenbild Gottes. Das betrifft den Embryo im Mutterleib, das betrifft den behinderten Menschen, das betrifft den Alten und die Schwachen. Jeder Mensch ist geschützt. Und wer ein Menschenleben nimmt, verwirkt in Gottes Augen sein eigenes Leben. Und hieraus ist auch das Recht, vor allem im Alten Testament, auf Todesstrafe abgeleitet, die dort in dem Fall verhängt worden ist, wo ein Mensch einem anderen Menschen das Leben genommen hat. Und theoretisch hat jede Gesellschaft auf dieser Welt das Recht, die Todesstrafe weiter zu praktizieren, weil dieser Grundsatz gilt. Natürlich ist das eine hohe Verantwortung. Und wir sehen an vielen Beispielen, wie diese Verantwortung nicht gut ausgenutzt wird. Wo oft passiert, dass unschuldige Menschen, vor allem auch in den USA und erst recht in vielen anderen Ländern, die sie noch praktizieren, wo unschuldige Menschen im Gefängnis sitzen und getötet werden. Das geht nicht. Und wir haben auch das Recht als Gesellschaft, wie es bei uns der Fall ist, darauf zu verzichten. Aber wichtig ist, dieser Gedanke bleibt da, dass das Leben eines Menschen heilig ist, unantastbar. Und hier ist auch kein Recht auf Selbstjustiz, sondern es ist in Gottes Augen, er wird Rechenschaft fordern für jedes Blut, das vergossen wird. Und dann sehen wir, wie Gott eben segnet, dass er ein Zeichen in den Himmel setzt. Dann sprach Gott zu Noah und seinen Söhnen, die bei ihm waren: Hiermit schließe ich meinen Bund mit euch und euren Nachkommen und mit allen Lebewesen bei euch, mit allen Tieren und so weiter. Ich habe meinen Bund mit euch geschlossen. Nie wieder sollen alle Wesen aus Fleisch vom Wasser der Flut ausgerottet werden. Nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde verderben. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und den lebendigen Wesen bei euch und für alle kommenden Generationen. Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Er soll das Bundeszeichen sein zwischen mir und der Erde. Und das Zeichen dieses Bundes, das kennen wir vielleicht, ist der Regenbogen. Nicht, dass er in diesem Moment erfunden worden ist, aber der Regenbogen, der da ist, wenn Sonne auf Regen trifft, der ist jetzt von Gott neu eingesetzt worden als ein Zeichen dieses Friedens, den Gott mit den Menschen geschlossen hat. Der Regenbogen soll uns daran erinnern, ja, es gibt Regen und Flut, aber es wird uns nie wieder komplett vernichten. Sondern Gott hat seine Zusage gegeben, dass er nicht mehr die Menschheit ausrotten will in dieser Art und Weise. Und dann sehen wir zum Schluss, bevor ich noch ein paar inhaltliche Gedanken nehme, Etwas, so wir merken, dieser Neustart, da stottert etwas. Das ist kein echter Neustart, sondern es ist leider das Alte in neuen Kleidern. Ich lese mal ab Vers 18. Die Söhne Noahs, die aus der Arche gekommen waren, sind Sem, Ham und Japhet. Ham ist der Vater Kanaans. Diese drei sind die Söhne Noahs. Von ihnen stammen alle Völker der Erde ab. Noah wurde der erste Ackerbauer und pflanzte einen Weinberg. Er trank von dem Wein und wurde betrunken und lag entblößt in seinem Zelt. Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und erzählte davon draußen seinen Brüdern. Da nahmen Sem und Japhet einen Überwurf, den legten sich beide auf die Schultern, gingen rückwärts und bedeckten die Blöße ihres Vaters. Sie hatten ihr Gesicht abgewandt und konnten die Blöße des Vaters nicht sehen. Als Noah aus seinem Rausch erwachte und erfuhr, was ihm sein zweiter Sohn angetan hatte, da sagte er, verflucht sei Kanaan, der niedrigste Knecht sei er seinen Brüdern. Noah als der neue Adam. Die Hoffnung auf einen Neustart der Menschheit. Eine Hoffnung, die sich nicht erfüllt. Wir sehen, wie Noah hier seine Kontrolle verliert. Er trinkt vom Traubensaft, der Wein gärt und er betrinkt sich. Liegt dann nackt in seinem Zelt. Kontrollverlust. Wie bei Adam und Eva, die eben auch nicht dieser Versuchung widerstehen konnten, von der Frucht des Baumes zu essen. Und wir sehen seinen Sohn, der eine folgenschwere Entscheidung trifft. Er kommt in das Zelt, dafür kann er noch nichts. Er sieht seinen Vater, auch dafür kann er noch nichts. Aber er kann das entscheiden, was er damit macht. Er kann entscheiden, ob er seinen Vater zudeckt und Schweigen hält oder ob er, um es modern zu sagen, Bilder von seinem Vater schießt und sie bei Facebook hochlädt. Diese Entscheidung trifft er selbst. Er trifft die zweite Entscheidung. Er geht raus, erzählt seinen Brüdern davon. Er erniedrigt seinen Vater. Und die Brüder reagieren dann, bedecken den Vater, so wie es sich gehört, ohne ihn möglichst anzuschauen, und decken da eine Decke drüber. Und wir sehen hier, wie eine Familie wieder in Muster reinkommt, die ungesund sind. Kontrollverlust, falsche Entscheidungen, das Muster zieht sich weiter. Und dieser Neustart ist kein Neustart. Und dieser Neustart bestätigt das, was Gott an einer anderen Stelle über den Menschen gesagt hat, nachdem die Menschen das Schiff verlassen haben und Noah Tiere geopfert hat als Dank. Dann sehen wir hier in Vers 18 bis 22. Dann baute Noah, also Kapitel 8, 20 bis 22. Dann baute Noah dem Herrn einen Altar, nahm von allen reinen Tieren und von allen reinen Vögeln und brachte auf dem Altar Brandopfer dar. Der Herr roch den beruhigenden Duft und der Herr sprach bei sich, ich will die Erde wegen des Menschen nicht noch einmal verfluchen. Denn das Trachten des Menschen ist böse von Jugend an. Ich will künftig nicht mehr alles Lebendige vernichten, so wie ich es getan habe. Solange die Erde besteht, sollen nicht aufhören Aussaat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wieder die Feststellung, das Trachten des Menschen ist böse von Jugend auf an. Diese Erkenntnis bestätigt sich in dieser Geschichte mit Noah und Ham. Und wir sehen hier, diese Hoffnung auf einen Neustart, die sich nicht erfüllt, war trügerisch. Denn ein echter Neuanfang für uns Menschen kann nicht aus uns selbst geschehen. Eine Selbsterneuerung der Menschheit ist unrealistisch. Sondern wenn wir auf einen Neuanfang hoffen, muss er von außen kommen. Dieser Impuls für eine Erneuerung muss von außen kommen, nicht von uns selbst. Und das ist das, worauf Gott dann reagiert in der weiteren Menschheitsgeschichte. Außerhalb unseres kaputten Systems, unserer kaputten Struktur. Ich werde da gleich noch was zu sagen. Was kann man jetzt mit diesem Text machen? Es sind viele Einzelinformationen, sehr viel Nüchternes, sehr viel Fakten, sehr viel Informationen. Aber gibt es etwas, was wir daraus auch als Lehren für uns mitnehmen können? Wenn ich mit so einem Text ringe, dann versuche ich mal so drei Fragen mitzunehmen. Die helfen mir, mich zu orientieren. Und ich mache das mal mit euch so durch hier. Das erste ist zu fragen immer, was sagt uns der Text über uns Menschen? Die Bibel redet über uns Menschen. Sie offenbart uns etwas. Sie ist ein Spiegel. Was sagt der Text über Gott? Und was sagt der Text darüber, wie Gott mit uns Menschen umgeht?
Und diese drei Fragen möchte ich mit euch ein bisschen durchdenken und ganz kurz ein paar Stichpunkte nennen, was wir daraus mitnehmen können. Was lehrt uns der Text über uns Menschen? Der lehrt uns, dass es nicht gut um uns steht. Es steht nicht gut um uns. Verdorben, verdorben, verdorben war das Urteil Gottes über den Menschen vor der Sintflut. Und nach der Sintflut, ich weiß nicht, ob man da eine Resignation bei Gott raushört, das ist es nicht. Menschlich gesprochen wäre es das vielleicht. Wo er sagt, sie sind immer noch so. Sie haben sich nicht verändert. Der Mensch ist, wie er misst. Böse, sein Trachten, von Jugend auf an. Da sind falsche, schlechte, kaputtmachende Gedanken im Herzen jedes Menschen. Diese Geschichte zeichnete ein düsteres Bild über uns Menschen. Und wir sehen hier, dieser Weg des Menschen ohne Gott führt in Chaos, in Verderben und Zerstörung. Kommt euch das bekannt vor? Findet ihr das vielleicht wieder in euren eigenen Lebenserfahrungen? Ich denke, jeder von uns findet das wieder. Wenn wir uns anschauen alleine, wir haben den Schrecken des Zweiten Weltkriegs jetzt schon viele Jahrzehnte hinter uns. So viele Menschen haben ihr Leben verloren. Glaubt ihr, der Mensch hat etwas daraus gelernt? Wir haben nichts daraus gelernt. Nichts. Alles das, was es im Zweiten Weltkrieg gab, gab es in den folgenden Jahrzehnten immer wieder an verschiedenen Orten der Welt. Bis hin zur systematischen, fabrikhaften Vernichtung von Menschen, wie es in Auschwitz gewesen ist. Wir haben nichts daraus gelernt. Auf einer kleineren Ebene, wenn man mitbekommt, was zum Beispiel im Olympiateam in den USA passiert ist, mit diesem Teamarzt Nasser, der verurteilt worden ist, erst einmal zu 175 Jahren lebenslänglich. Da kommen noch viel mehr dazu. Weil er, und das müsst ihr euch mal vorstellen, über 260 junge Frauen systematisch missbraucht hat in seiner Funktion als Teamarzt. Ein Mensch hat 265 Menschenleben kaputt gemacht. Und das wird sich fortziehen im Leben dieser Menschen. Da bleiben kaputte Strukturen im Leben dieser Menschen erhalten. Und es war eine gläubige Frau, die ihn an die Öffentlichkeit gebracht hat. Die 10 Jahre Jura studiert hat und sich reingearbeitet hat in das Thema, nur um diesen Fall offenzulegen. Eine gläubige Frau. Und dann gucken wir weiter tiefer hinein. Schau in dein eigenes Leben hinein. In die Strukturen in deinem Leben, wo du das wiederfindest. Wo wir wiederfinden, dass wir Menschen Unrecht antun, dass wir sie verletzen, dass wir vielleicht Menschen ausnutzen, dass wir sie an den Rand drängen, dass wir böse Dinge über sie sagen, dass wir nicht bereit sind zu vergeben, dass wir nicht bereit sind, sich zu entschuldigen. Die Strukturen, die sich durch jedes Menschenleben weiter vorziehen. Und wir können alle sagen, was habe ich mit Adam zu tun? Ich habe diese Entscheidung nicht getroffen, von der Frucht des Baumes zu essen. Was habe ich mit ihm zu schaffen? Wieso soll das auf mir lasten? Und dann fordere ich dich heraus. Zeig, dass du es anders kannst. Und die Realität ist, keiner von uns kann es anders. Jeder von uns greift jeden Tag an die Frucht des Baumes im eigenen Leben. Das ist unsere Realität. Und wir sehen, wie ethische Grenzen der Menschheit bröckeln, wenn es um Abtreibung geht, wenn es um aktive Sterbehilfe geht, die auch irgendwann bei uns noch mehr ein Thema werden wird, wenn es um das Thema Sexualerziehung geht, die Schaden anrichten wird bei unseren Kindern, aber die in die Grundschulen einzieht, in die Kindergärten. Keine rosarote Brille kann schön machen, dass vieles schiefläuft bei uns, dass es nicht gut steht um den Menschen. Nicht alles ist schlimm. Es gibt viel Schönes in der Welt. Es gibt vieles, über das wir uns freuen können. Vieles, für das wir dankbar sein können und sogar sollen. Auf jeden Fall. Wir sollen auch das nicht vergessen. Gott hat viel Schönes in diese Welt hineingelegt. Und es ist noch viel Schönes erhalten geblieben. Aber das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass irgendetwas grundsätzlich mit uns nicht stimmt. Dass da grundsätzlich etwas kaputt gegangen ist. Bei uns Menschen. Und dass wir uns selbst nicht retten können aus dieser Struktur der Zerstörung. Das ist das, was wir aus diesem Text über uns selbst lernen können. Was wir über Gott lernen können, ist, Gott kennt uns Menschen. Wir brauchen uns da nichts vorzumachen. Gott weiß ganz genau, wie es um uns steht. Gott kennt uns. Gott hat uns diese Welt gegeben, damit wir uns ausleben können, damit wir uns entfalten können. Und er weiß, was gut für uns ist, und er möchte uns dieses Gute an die Hand geben. Aber er sieht auch, was schief läuft bei uns. Gott ist nicht guter Opa total taub. Gott ist nicht der, der im Himmel sitzt und über alles nur sein freundliches Lächeln hinwegsetzt und sagt, ja, ja, ist schon gut, belästigt mich damit nicht, ist schon gut, macht mal, wie ihr denkt. Das ist nicht Gott, sondern Gott hat eine Meinung zu dem, was hier passiert. Ein Urteil über das, was hier passiert. Gott hat klare Vorstellungen, was gut und was schlecht ist, und er teilt uns das auch mit als Hilfe für uns selbst. Und dann als Letztes lernen wir etwas über die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Wir sehen diese gleiche Bewertung, das Trachten des Menschen ist böse von Jugend auf an. Die gleiche Bewertung wie vor der Sintflut, die dazu geführt hat, dass die Sintflut geschickt wird. Aber Gott ändert jetzt seine Reaktion. Sondern er sagt, ich will euch die Lebensgrundlage nicht nehmen, auch wenn es so bei euch ist. Euer Zustand ist, wie er ist, aber ich werde an eurer Grundlage nichts mehr rütteln. Weil Gott nicht von Generation zu Generation denkt, von Mensch zu Mensch, sondern auf die Gesamtsicht hin. Gott verfolgt einen Plan. Und dieser Plan findet seinen Höhepunkt später in Jesus Christus. Gott hat viel Geduld mit uns. Wir sehen das in anderen Texten, wo Petrus schreibt, denkt nicht, dass wenn das Ende noch nicht da ist, dass Gott es vergessen hat. Dass ihr machen könnt, was ihr wollt, weil Gott alles vergessen hat. Das ist nicht die Realität, sondern Gott schenkt Gnade. Er schenkt Aufschub, Bewahrung, damit wir den Weg zurück zum Guten finden dürfen. Bildet euch nicht ein, dass seine Geduld bedeutet, er hätte es vergessen. Und wir sehen in diesem Text auch Gottes Gnade am Werk. Gott vernichtet in der Sintflut nicht die ganze Menschheit, sondern er bewahrt einen Rest. Er beschützt diese Menschen durch die Flut hindurch und gibt der Menschheit eine Chance. Und obwohl Gott weiß, wie wir sind, bewahrt er unsere Lebensgrundlage. Er akzeptiert, er arrangiert, könnte man menschlich sagen, sich mit der Conditio Humana, mit dem Zustand des Menschen. Der Mensch ist, wie er ist, und Gott arbeitet damit. Und vor allem, Gott gibt uns das, was wir brauchen. Wir brauchen Rettung von außen, weil es von uns heraus nicht funktionieren wird. Und in Jesus schenkt Gott diese Rettung, indem er selbst Mensch wird. Und die Geschichte bei Noah, wenn du Fragen hattest, wieso ist es nötig, dass Gott Mensch wird? Noah zeigt dir, wieso. Weil wir es selbst nicht hinbekommen. Wir brauchen die Rettung von außen. Und in Jesus hat Gott sie uns geschenkt. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Darüber dürfen wir uns freuen. Und daran sollen wir uns erinnern. Und wir tun das heute zum Beispiel ganz bewusst durch das Abendmahl, das wir jetzt zusammen feiern werden. Das Abendmahl als eine Möglichkeit, sich an Gott, an Gottes Werk für uns zu erinnern. Paulus schreibt nämlich, denn ich habe von Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot. Er sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Wir brauchen Erinnerung, weil wir vergesslich sind, weil wir meinen, wir kriegen das selber hin, tun wir nicht. Wir brauchen Gottes rettendes Wirken von außen. Und wir wollen gleich das Abendmahl zusammen feiern, damit wir uns daran erinnern. Und ich möchte jetzt aber trotzdem, weil das einfach auch viel gewesen ist, euch einen Augenblick der Stille geben. Einen Augenblick, wo ihr darüber nachdenken könnt. Vielleicht auch verarbeiten könnt, was ihr gehört habt. Wo ihr darauf reagieren könnt, entweder indem ihr diese Entscheidung trefft für Jesus, wenn ihr sie noch nicht getroffen habt. Für diese Rettung, die Gott euch anbietet. Und wenn ihr sie getroffen habt, indem ihr nach vorne kommt gleich. Und das Abendmahl hier mit uns zusammen einnehmt. Aber ich gebe euch jetzt einen Augenblick der Stille, bevor wir dann gleich in das Abendmahl rübergehen.